Wozu ein Spiegel taugt, das ist die Frage heute Abend, Untertitel Rahulos Lektion über Selbstkontrolle. Ich möchte über ein Gespräch berichten, das der Buddha mit seinem Sohn geführt hat, mit seinem Sohn Rahula. Eigentlich war es mehr eine Belehrung. Und bevor ich anfange, vielleicht ein bisschen Hintergrund. Rahula, das ist jetzt erst nur mal ein Name. Ihr wisst vielleicht, dass der Überlieferung nach der künftige Buddha, also Siddhartha Gautama, in die Hauslosigkeit gegangen ist, just an dem Tag, als sein Sohn Rahulo geboren worden ist. Und erst nach 7 Jahren ist er wieder zurückgekommen in seine alte Heimat. Das heißt, er hat dann das erste Mal wieder seinen Sohn gesehen und sein Sohn hat ihn, den Vater, auch das allererste Mal wirklich zur Kenntnis genommen. Und die Mutter von Rahulo sagte ihm, wenn der Vater kommt, gehst du zu dem hin und verlangst dein Erbe. Und der Bub macht es auch, erscheint vor dem Erwachten und sagt so, gib mir doch bitte mein Erbe. Aber der Buddha antwortet erstmal nicht, sondern verlässt das Haus oder den Palast. Und der Bub geht ihm nach und legt auch nach und sagt, bitte gib mir mein Erbe. Da dreht sich der Buddha zu Sariputta um und sagt, du, Sariputta, nimm diesen Knaben in den Orden auf. Und das ist natürlich ein Signal, weil das eigentliche Erbe für den Sohn ist nicht die Herrschaft über die Sakya oder irgendwelche Reichtum, der da angehäuft ist, sondern sein eigentliches Erbe ist der spirituelle Weg. Und so ist der kleine Bub unversehens im Alter von 7 Jahren Mönch geworden, Novize geworden, aber einer, der natürlich schon viel mitgebracht hat und einer, der das große Privileg hatte, den Buddha als seinen ersten und Hauptlehrer zu haben. Und nach dieser Aufnahme in den Orden begann natürlich sofort eine intensive Belehrung, eine intensive Schulung. Und dazu gehört auch die Lehrrede, die ich heute Abend besprechen möchte, Ambalattika Rahul Ovada Sutta heißt sie. Die anfängt damit, dass der Buddha dem Kleinen klar macht, wie schändlich es ist, ohne Skrupel zu lügen. Er sagt, wer das tut, ist zu allem Üblen fähig. Also lass das bitte. Aber das ist nur der Anfang. Gleich kommt danach die Botschaft, es geht nicht nur darum, dass man sich vor einer Lüge hütet, das ist nur sozusagen ein extremes Beispiel. Es geht darum, dass man generell darauf achtet, was man tut, dass man nichts Unbedachtes tut und vor allen Dingen, dass man kontrolliert, was man tut. Das heißt, er hat dem Jungen eine Lebensaufgabe gegeben, über sein eigenes Handeln zu wachen und Selbstkontrolle zu üben. Und davon handelt diese Lehrrede. Und das ist nicht umsonst ihm gerade am Anfang seiner spirituellen Schulung gegeben, weil diese Lehre Teil ist einer umfänglichen Aufgabe, nämlich mit dem eigenen Handeln richtig umzugehen. Denn es ist eine der Hauptbotschaften des Buddha, dass Handeln bestimmt, was unser Leben ausmacht. Handeln führt uns ins Dunkeln, es führt uns ins Hell und führt uns auch aus dem Samsara heraus. Also, das ist eine Botschaft, die der kleine Rahula sein Leben nicht vergessen hat und die seine künftige Praxis sehr geprägt hat. So, und darum geht's jetzt. Was meinst du wohl, Rahula, wozu ein Spiegel taugt? Antwort, um sich zu betrachten, o Herr. Ebenso nun auch soll man sich betrachten und betrachten, bevor man Taten begeht, betrachten und betrachten, bevor man Worte spricht, betrachten und betrachten, bevor man Gedanken hegt. Also hier verwendet der Buddha einen Alltagsgegenstand als Aufhänger für eine sehr grundlegende Belehrung, nämlich den Spiegel. Und wir wissen das ja vielleicht, wir benutzen den Spiegel gelegentlich, um uns zu prüfen, um zu gucken, sind die Haare gekämmt, ist das Gesicht sauber, kann ich so vor Leute treten. Ja. Was wir nicht im gleichen Maße machen, ist, dass wir prüfen, wie sieht's mit unserem Handeln aus? Ist das jeweils korrekt? Ist das in Ordnung? Kann ich damit bestehen? Und das ist genau, was der Buddha uns und seinem Sohn hier nahelegt. Betrachtet euer Handeln. Betrachten ist sozusagen bildhaft gesprochen auch über das Reflektieren. Was mache ich? Ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Und schon in dem ersten Satz, wenn man das nur mal jetzt durchzählt, kommt dieses Wort, diese Vokabel betrachten 7-mal vor. Und das sagt schon etwas über das Gewicht dessen, was da jetzt erklärt werden soll. Und vielleicht hat man es schon mitgehört, dass diese Betrachtung eine umfassende ist. Nicht mal so punktuell, ja, da gucke ich mal hin und bei Gelegenheit gucke ich da nochmal hin, sondern diese Betrachtung umfasst unser generell in all seinen Erscheinungsformen. Da geht es nicht nur darum, dass man aufpasst, was mache ich gerade mit meinem Körper, also um das physische Agieren. Da geht es auch darum, dass man guckt, wie rede ich denn, wie gehe ich denn mit Sprache um. Und es geht auch darum, was geht in meinem Geist vor, also wie gehe ich mit meinen Gedanken um. Was die äußeren Handlungen angeht, haben wir ein Stück weit Kontrolle, das ist nämlich unsere Umwelt, die uns schon signalisiert, wenn wir auf der falschen Bahn sind, das nennt man soziale Kontrolle. Nicht? Und auch sprachlich, da kriegen wir schon mal erwidert, wenn wir nicht auf der richtigen Spur sind. Bei den Gedanken ist es ein bisschen anders, weil man da das Gefühl hat, ach, das kriegt ja eh so keiner richtig mit, es geschieht ja in mir heimlich still und leise. Und das andere ist, dass man das Gefühl hat, zumindest unterschwellig, naja, Gedanken, das ist ja nicht so wild, die sind gleich wieder weg und dann hat sich die Sache erledigt. Und genau das wird hier aus dem Weg geräumt, indem der Buddha sagt, auch das und gerade das ist ein zentraler Punkt der Achtsamkeit, der Wachheit in Bezug auf unser eigenes Tun und Lassen. Das war sozusagen der Anlauf, jetzt kommt der Sprung. Wir kennen das von dem Buddha ja, dass er oft mal so eine Art Vorschau gibt, dass er ein Programm aufstellt und dann das in seiner bekannten systematischen, stillen und klaren Art abarbeitet. Und das macht er jetzt. Was immer du, Rahulo, für eine Tat begehen willst, eben diese Tat sollst du dir betrachten. Wie, wenn ich diese Tat, die ich da begehen will, wenn die mich selber beschwerte oder andere beschwerte oder alle beide beschwerte, das wäre eine unheilsame Tat, die Leiden aufzieht, Leiden züchtet. So, die erste Perspektive, die der Buddha anlegt, ist jetzt zukunftsbezogen. Ja? Sie agiert in Richtung Tatabsicht. Sie fragt, was willst du sozusagen tun? Weil aus jeder, nein, ich muss es anders sagen, es ist ja nicht so, dass wir einfach etwas tun, sondern bevor sich etwas äußert, geschieht ja etwas in uns. Wir fassen eine Absicht. Die mag mehr oder weniger deutlich sein, aber es ist immer irgendeine Art Impuls da, der das Ganze anschiebt, ob wir das merken oder nicht. Und das ist die erste Botschaft, die der Buddha abliefert. Achtet mal bitte mehr drauf, was in euch selbst vorgeht, bevor ihr etwas nach außen hin tut. Das passiert sehr viel mehr, als man sich das klar macht. Das heißt, die Aufgabe ist, aus dieser ersten Sicht heraus auf die eigenen Intentionen erstmal zu gucken. Wo will ich hin? Wo geht das Ganze hin? Das Ziel ist natürlich, dass man nicht blind automatisch agiert, so impulsiv, reaktiv, sondern dass man das mehr aktiviert und kultiviert, was man Besonnenheit nennt. Und der zentrale Punkt, der der Beobachtung unterliegen soll, sind die Folgen der eigenen Handlung. Man soll sich fragen, was geschieht in der Folge dessen, was ich tue, was sind die Konsequenzen daraus, was erwächst daraus. Und es war gar nicht so, dass das Stichwort Karma, das sind wir nämlich jetzt, dass das in alten Indien generell anerkannt war. Man hört häufig, ja, die alten Inder haben an Karma geglaubt, das haben sie nicht generell. sondern viele haben auch geglaubt, na, was so passiert, ist Zufall. Du kannst tun und lassen, was du willst, es passiert doch was anderes. Und eine andere Fraktion hat gesagt, es ist alles determiniert, alles vorgefügt, kannst auch machen, was du willst, aber es liegt im Grunde alles schon fest. Und das ist genau der Punkt, wo der Buddha immer gesagt hat, nein Leute, das ist nicht der Fall, das Gegenteil ist der Fall. Es ist entscheidend, was man tut und lässt für das, was man künftig erlebt. Mit anderen Worten, wir haben nicht nur die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu tun, sondern auch die Möglichkeit, entsprechend bestimmte Dinge nicht zu tun. Mit anderen Worten, Karma, das Wirken, das eigene Tun, rückt eigentlich in den Mittelpunkt des Lebens und damit auch das, was man Verantwortlichkeit nennt. Wir sind für unser Handeln verantwortlich. Das heißt, die Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung, die wir so aus dem Alltagsbereich, aus dem Naturbereich kennen, diese Wirksamkeit von Ursache und Wirkung bezieht sich auch und gerade auch auf den Zusammenhang zwischen Wirken und Erleben. Das ist die generelle Aussage. Aber worauf soll man jetzt genau achten? Das ist ein bisschen allgemein formuliert, auf euer Tun und Lassen. Genau soll man darauf achten, was die Folgen sind, die sich aus dieser Tat ergeben könnten. Und das Kriterium, das uns genannt wird, ich will das Pali-Wort mal erwähnen, Biabada heißt das. Es heißt beschwerend, belästigend, jemand einen Nachteil verschaffend, jemand Leiden zufügen, jemand in eine schlechtere Situation packen. Und darauf soll man achten, ob eine Handlung nachteilige Auswirkungen hat. Aber der Buddha wäre nicht der Buddha, wenn er nicht sofort wieder das Ganze in den Blick nimmt. Er sagt, guckt nicht nur, welche Wirkungen sich ergeben, sondern für wen, und zwar komplett für alle, für dich selbst, der du agierst, für den, der betroffen ist von deiner Handlung und für alle zusammen, nämlich für die Beziehung der Menschen zueinander. Wir sehen hier schon an dem ersten Punkt, dass der Buddha sofort immer das Ganze im Blick hat, sich aus der Realität nicht nur so irgendwas rauspickt, sondern das Gesamtbild zeigt. Denn nur aus einem Gesamtbild heraus kann man auch richtig agieren. So, und da ist es völlig klar, wie die Reaktion dann ist, wenn du merkst, dass eine Handlung nachteilig ist, Klammer, ich sage später noch was dazu, dann musst du wissen, das ist eine Handlung, die Leiden erzeugt und Leiden erzeugen ist kein Thema. Das ist nichts, wofür wir uns stark machen. Weil da in dieser Betrachtung ich, die anderen alle, da natürlich auch die Ego-Perspektive aufgehoben wird oder es fängt an, sie aufzuheben, die wir sonst normalerweise automatisch einnehmen. Nächster Punkt, also das ist der Prüfungsauftrag. Das prüft, bevor ihr etwas tut. Wenn du, Rahulo, bei der Betrachtung merkst, diese Tat, die ich da begehen will, die kann mich selber beschweren, kann andere beschweren, kann alle beide beschweren. Es ist eine unheilsame Tat, die Leiden aufzieht, Leiden züchtet. So hast du, Rahula, eine derartige Tat nach Möglichkeit zu lassen. Die praktische Konsequenz liegt eigentlich auf der Hand, die muss man nicht groß betonen. Wenn man merkt, dass die Intention eine ungute ist, darf man nicht aus der Intention eine Tat werden lassen. Man muss da schon sagen, so stopp, also Fuß vom Gas. Die Formulierung bei Neumann, das ist eine kleine Anmerkung, der sagt, das sollt ihr sicherlich lassen. Das heißt im Pali aber ein bisschen anders, da heißt es eigentlich nach Möglichkeit lassen. Und das ist auch sehr viel menschennäher, weil es ein Unterschied ist, ob man sich jetzt hundertprozentig im Griff hat oder ob man einfach noch ein Übender ist. Die allermeisten Menschen sind einfach Übende und es ist ja oft so, dass eine Intention so stark ist, die inneren Dränge so stark sind, dass man es trotzdem tut, obwohl der Verstand sagt, nee, eigentlich sollst du es nicht. Ja? Von daher soll man sich da jetzt keinen Kopf machen, Wenn das nicht gelingt, ist der Normalfall, dass das nicht gelingt oder nicht gleich und nicht komplett gelingt. Aber tja, die Übung des Nachmöglichkeit ist etwas, was jedem sozusagen gegeben ist. Wenn du aber bei der Betrachtung merkst, diese Tat, die ich da begehen will, die kann weder mich, noch kann sie andere beschweren, kann keinen von beiden beschweren, es ist eine heilsame Tat, die wohl aufzieht, wohl züchtet, so hast du, Rahula, eine derartige Tat zu tun. Ich glaube, da muss man nichts dazu sagen. Wenn die Prüfung sagt, das Ganze ist unbedenklich gut, dann kann die Absicht weiter verfolgt werden aus der Absicht. Konkretes Handeln werden, konkretes Tun werden. Ich sagte eben, wir gucken erstmal auf die Zukunft, wenn man auf etwas hin fokussiert ist. Das Nächste, was der Buddha darlegt, ist, was jetzt passiert im Moment. Und während du eine Tat begehst, sollst du dir eben diese Tat betrachten. Weil ich nun diese Tat begehe, beschwert sie mich da selber, andere, alle beide? Ist es eine unheilsame Tat, die Leiden aufzieht, Leiden züchtet? Also die Fragestellung ist immer die gleiche, nur die Konstellation variiert. Und die Antwort, wenn du bei der Betrachtung merkst, diese Tat, die ich da begehre, die beschwert mich selber oder beschwert andere oder beschwert beide, es ist eine unheilsame Tat, etc., etc., dann sollst du einer derartigen Tat Einhalt tun. Das hängt damit zusammen, dass nicht jede Tat nur so vorgeplant ist. Oft merkt man ja erst mitten im Geschehen, was man tut. Das heißt, diese Vorprüfung, die eigentlich hätte stattfinden sollen, hat nicht stattgefunden. Aber es ist ja immer in der Aktion immer noch die Möglichkeit, mal so einen Blick drauf zu werfen. Jetzt klingt jetzt einfach, aber es ist gar nicht so einfach, weil in dieser normalen Lebenssituation mehrere Stolpersteine uns im Weg liegen, die einfach verhindern, dass wir diese Prüfung durchführen. Das eine ist Selbstbetrug. Das hängt damit zusammen, dass unser Geist oder wir als Person keine einheitlich gestrickten Wesen sind, sondern in uns finden sich mehrere unterschiedliche Fraktionen, nenne ich mal, ja, die sogar widersprüchlich sind. Die einen wollen nach links, die anderen wollen nach rechts. Ja. Und da ist es natürlich so, dass der Geist manchmal uns auch Dinge vor Augen führt. Der Teil, der jetzt kritisch ist, der wirklich guckt, was passiert, der würde sagen, oh, lass die Hände davon, hör auf. Aber ein anderer Teil in uns, der eher so triebeorientiert ist, im Dienste unserer inneren Dränge steht, der wird sagen, ja, ist schon in Ordnung, mach das schon. Der wird sagen, ist doch gar nicht so schlimm, es schadet niemand was. Oder er würde sagen, ist ja nur einmal, ist ja nur heute, soll ja auch nicht wieder passieren. Und schon hat man das bessere Wissen in sich beiseite getan. Und hat sozusagen das, was man eigentlich tun sollte, schon wieder vergessen. Das liegt auf der Hand, ist menschlich. Das zweite ist nur Selbsttäuschung, dass man sich oft in Situationen gar nicht klar ist, was mache ich denn und was folgt daraus. Das hängt schon damit zusammen, dass man die Folgen oft gar nicht im Moment sieht, sondern erst nach einiger Zeit merkt, dass da etwas passiert ist, was man besser nicht getan hätte. Ja? Und das hängt schlicht auch damit zusammen, dass das, was wir Triebe oder Herzensbefleckungen, Trübungen nennen, uns schlicht und einfach ein falsches Bild liefern. Und das falsche Bild wird sozusagen promotet über unsere Gefühle, die sagen, es ist doch angenehm. Und der mitmischt gerade, mein Kollege, Partner, der dasselbe tut wie ich, der freut sich auch. Ja, da kann doch nichts dran sein, dann muss das doch in Ordnung sein. Und das ist genau die Täuschung, weil man dann in dem Moment eine Tat beurteilt nach dem, was sie im Moment für konkrete, angenehme Ergebnisse zeitigt, aber nicht im Auge hat, was sozusagen die Fernwirkung davon ist. Und deshalb sagt der Buddha ausdrücklich an einer anderen Stelle, sagt er ausdrücklich, es gibt Taten, die angenehm zu vollziehen sind, die aber Unheil mit sich bringen. Und diese Unterscheidung, sich klar zu machen, die ist geradezu essentiell. Beispiel, das typische Beispiel, was jeder so kennt, Ernährung. Ja. Der eine Teil in uns sagt, schmeckt gut, will ich, ach klasse. Der andere Teil sagt, ist eigentlich ungesund. Ja. Und wir wissen ja selbst, wer in uns, welche Fraktion in uns, wann die Überhand behält und wann auch unterliegt. Oder Alkohol ist so ein typisches gesellschaftlich sehr relevantes Thema. So ein Rausch entspannt im Moment wunderbar. Kopfweh kommt morgen. Ja, die Entlassung vom Job kommt vielleicht in 2 Jahren. Und das Peter-Dasein kommt irgendwann. Aber wer sich die Hucke vollsäuft, der denkt in dem Moment nicht dran, eben bin ich auf dem Weg zu den Peters. Sondern er denkt, ach wie schön. Und nie war es so schön wie heute. Ja. Damit ist nochmal das Thema Zeit oder Zeitperspektive in den Vordergrund gerückt. Denn da, muss ich sagen, ist der Mensch ja in einer merkwürdigen Zwitter-Situation, in einem inneren Widerspruch. Und zwar zwischen der Auffassung, dass langfristiges Wohl sicher besser ist als kurzfristiges Wohl. Wenn jemand bei klarem Verstand ist, würde der das immer sagen, jawohl, lange ist besser als kurz. Aber im praktischen Handeln passiert oft und oft genau das Gegenteil. Wir wissen das eine und tun das andere. Und deshalb fragt der Buddha, oder nein, das ist anders. Er sagt, stellt euch immer wieder mal eine Frage, die will ich zitieren. Was gereicht mir, wenn ich es tue, für lange Zeit zum Nachteil und zum Unglück? Was aber gereicht mir, wenn ich es tue, für lange Zeit zum Vorteil und zum Segen? Das heißt, das ist der Punkt, lange Zeit. Nicht gucken, was ist momentan schön und angenehm gut, sondern was kommt unterm Strich raus. Ja. Was ist das Endergebnis? So, das hat der kleine Rahula mitgekriegt, dass er das auch beachtet. So. Wenn du aber, mein Lieber, bei der Betrachtung merkst, diese Tat, die ich da begehre, beschwert weder mich selber, noch beschwert sie andere und, dann kannst du diese Tat befördern. Also tun, braucht man auch nicht kommentieren. Wenn die Prüfung sagt, keine Einwände, Haken dran, kann man das machen. Neumann sagt, Tat zu fördern, im Pali steht einfach, es zu tun. Jetzt sind wir bei dem dritten großen Block. Eine Tat ist vollzogen. Was machen wir jetzt? Ich kürze jetzt ein bisschen. Und hast du, Rahulo, eine Tat begangen, so sollst du dir eben diese Tat betrachten. Wenn du bei der Betrachtung merkst, das ist eine unheilsame Tat, die Leiden aufzieht, Leiden züchtet, so hast du eine derartige Tat, die Meister oder erfahrenen Ordensbrüdern anzugeben, aufzudecken, darzulegen. Und hast du sie angegeben, aufgedeckt, dargelegt, sich künftig hin zu hüten? Das ist ein interessanter Punkt. Auf der einen Seite ist das die leichteste Übung, weil man kann sozusagen im Sessel sitzend bequem nochmal nachdenken, was habe ich denn eigentlich gemacht. Der Drang der akuten Situation ist weg, die Dränge, die da uns vielleicht getrieben haben, etwas zu tun, ist auch momentan nicht mehr da. Also man kann nüchterner, mit Abstand, Distanz, sozusagen souveräner auf eine Tat zurückgucken. Das ist ein Stück weit einfach. Aber die Empfehlung, die der Buddha gibt, ist auf der anderen Seite auch ziemlich schwer. Denn es geht nicht darum, dass man da sagt, naja, dummerweise, es ist so gelaufen, sondern man soll das besprechen. Man soll also den Mut haben, diese Dinge zu offenbaren, zu bekennen. Hört mal, weißt du, ich habe das und das fixiert. Und das ist gar nicht so einfach, gerade dann, wenn man das gegenüber Menschen tut, vor denen man besondere Achtung hat, wo man vielleicht denkt, der soll eine gute Meinung von mir haben, wenn man das Gefühl hat, ist doch mein Lehrer, wenn der erfährt, dass ich das immer noch mache und so weiter, hat man nicht gern. Aber dennoch, wenn das der Erwachte empfiehlt, hat das eine reinigende Wirkung. Und zwar das verschiedene Aspekte, die da wirklich hilfreich sind. Einmal der Mut halt, sich selbst und anderen gegenüber ehrlich zu sein und nicht aus Scham oder Stolz heraus die Dinge unter den Teppich zu kehren. Und das ist immer schon der Anfang. Ja, wenn man mal die Situation als solche wahrnimmt und erkennt, ist das schon mal der Anfang für eine Besserung. Und wenn man sie mit anderen bespricht, ist das nochmal eine zusätzliche Hilfe, weil man dann mit seinem schlechten Gewissen nicht bei sich alleine ist, sondern man hat das schon mal geöffnet, das Thema ist schon mal auf dem Tisch. Und vor allen Dingen, man kann von den Erfahrungen der anderen lernen. Hier heißt es nicht, besprich das mit deinen Leuten am Stammtisch, sondern besprich das mit Leuten, die erfahrener sind, die weiser sind, die sozusagen deine Lehrer sind. Weil, das ist der Hintergrund, keiner ist ja als Heiliger auf diese Welt gefallen, hergekommen, sondern alle haben diesen Weg irgendwie durchschreiten müssen. Und die allermeisten haben immer dieselben Fehler auch schon gehabt und haben dieselben Kämpfe schon mal durchstanden. Und der Vorteil ist natürlich, dass man bei einem, der schon ein bisschen besser Bescheid weiß als man selbst, dass man da auch einfach lernen kann, wie gehe ich mit solchen Situationen besser um. Fußnote dazu, wir müssen uns erinnern daran, dass der Buddha Rahulo das gesagt und empfohlen hat als ein Mitglied des Ordens. Er war sozusagen kein Laie wie wir. Und im Orden gibt es vieles, was bekannt werden muss. Das ist sozusagen eine Ordensvorschrift, nicht eine pädagogische Empfehlung, sondern ein Muss, um einfach diesen Reinigungsprozess, diesen psychischen Reinigungsprozess am Laufen zu halten und bestmöglich zu gestalten. Für Laien gilt das nicht, aber nichtsdestotrotz kann es nicht schaden, wenn man in besonderen Fällen auch mal mit anderen spricht und sagt, du mal, ich habe da mal ein Problem gehabt, einen Ausrutscher gehabt, das und jenes getan, was kann ich da besser machen? So, und die zweite Empfehlung, die hätte ich fast vergessen, aber die ist noch wichtiger. Nicht nur das Bereden mit anderen, sondern sich künftig zu hüten. Also sich so innerlich vorzubereiten, dass das nicht noch einmal geschieht. Ja. Das heißt auf der einen Seite, dass man sich nicht jetzt in lange Diskussionen mit sich selbst verstricken soll. Dass man da jetzt unfruchtbare Reue übt, ne? Asche aufs Haupt streut und was auch immer. Weil eine Tat, die man begangen hat, lässt sich nicht revidieren, die ist geschehen. Wichtiger ist es jetzt sozusagen zukunftsorientiert zu denken und sagen, okay, das ist passiert, Haken dran, aber ich muss mich rüsten, dass das künftig nicht nochmal passiert oder nicht so oft oder nicht so schlimm. Das heißt, man muss sich nochmal die eigenen Maßstäbe für das Handeln und Nichthandeln klar machen und damit auch die eigene Motivation ein Stück weit für die Zukunft schärfen. So, was ist das Einfachste bei der ganzen Sache? Wenn du aber bei der Betrachtung merkst, diese Tat, die ich da begangen habe, ist eine heilsame Tat, die wohl aufzieht, wohl züchtet, so hast du eben diese selig heitere Übung im guten Tag und Nacht zu pflegen. Also ich habe das früher 10-mal gelesen. Was meint der da? Ich habe das nie verstanden. Ist einfach ganz schlicht. Wenn du merkst, es war alles in Ordnung, freu dich drüber. Ja? Also die Botschaft der Aussage ist positiv und sie wird im Pali sozusagen noch deutlicher, weil da von Pamucchang, Freude und Piti die Rede ist. Und das sind ja Gefühle, die sozusagen herzunmittelbar aufsteigen, die dann aufsteigen, wenn das Herz eine gewisse Reinheitsebene erreicht hat oder in einer Situation der Unbefangenheit ist, eine Gefühlsebene, die unabhängig ist von äußeren Dingen. Und da sagt der Buddha, wenn ihr das merkt, dann freut euch darauf oder freut euch drüber, haltet diese Empfindungen fest, weil sie euch zugleich sagen, ihr seid auf der richtigen Spur und weil sie zugleich die Motivation geben, auf dieser Spur zu bleiben. Denn jede Handlung, die sich selbst als positiv bestätigt, zu der braucht man sich nicht zu zwingen. Die wiederholt sich sozusagen von alleine, weil man weiß und merkt, es gibt keine Einwände, weder von meiner Umwelt, noch von meinen Lehrern, noch von meinem Gewissen, sondern meine innere Befindlichkeit sagt, Junge, Mädel, alles in Ordnung, mach das weiter so. So. Das war das erste Paket, eine schon genug an Übung und Teilaspekten, die da eine Rolle spielen. Aber wir kennen den Buddha ja, der die Dinge ganz systematisch von A bis Z durchleuchtet, damit da keine dunklen Falten übrig bleiben. Und deshalb geht er jetzt auf das nächste Thema über, das ich kürzer machen kann, weil das Grundprinzip vorher beleuchtet worden ist und das Ganze sich jetzt eigentlich nochmal wiederholt. Was immer du, Rahulo, für ein Wort sprechen willst, eben dieses Wort sollst du dir betrachten, wie wenn ich dieses Wort, das ich da sprechen will, wenn mich das selber beschwerte, andere beschwerte und so weiter und so fort. Wir erinnern uns daran, dass menschliche Aktivität eben eine dreifache ist. Nicht? Physisch, Handel mit dem Körper, sprachlich, verbale Aktion und geistige Aktion. Und hier erfahren wir von dem Erwachen, dass diese Prüfung, von der er vorher gesprochen hat, auch für unsere verbalen Aktionen eine Rolle spielt und wichtig ist. Und das Kriterium genau dasselbe ist. Wenn ich was sage, tut's anderen weh, schadet's anderen, schadet's mir, schadet's beiden, bringt's Nachteil, bringt's Vorteil. Euch ist aufgefallen, vermutlich, dass der Buddha hier sozusagen immer sehr abstrakt spricht. Er nennt gar keine Beispiele jetzt. Die will ich nur noch mal kurz erinnern, dass wir auch wissen, welche Inhalte da sozusagen geprüft werden. Wenn wir noch mal kurz zurückgehen auf die körperlichen Aktionen, wenn wir da fragen, schaden die, dann sind ja die drei großen Kriterien angesagt. Bringe ich jemanden um? Das schadet schon, ja. Bestehle ich jemanden, das schadet auch, und zerstöre ich zwischenmenschliche Beziehungen, Paarbeziehungen. Das sind auch grobe Verletzungen. So. Und auf der sprachlichen Ebene nochmal kurz rekapituliert, wären das vier Punkte, die Schaden zufügen, sich selbst, anderen und allen. Das eine ist die Lüge, damit hat diese Lehrrede angefangen, ja, weil Lügen heißt, andere, die Unwahrheit sagen, ihnen damit ihre Orientierung in der Welt erschweren und verunmöglichen, ihnen kein klares Bild von der Welt zu geben. Das andere ist das Hintertragen. Das ist die Art von Sprache, die zwischenmenschliche Beziehungen zerstört, Harmonie kaputt macht, also das soziale Gefüge irgendwie durcheinander bringt. Grobe Worte, da kann man unmittelbar erkennen, was da schädigt. Das sind Worte, die einfach wehtun, wenn man zu laut ist, wenn man gehässig spricht, wenn man poltert und schreit, aber auch subtil, wenn man ironisch ist, sarkastisch und so. Alles Punkte, wo man mit seinen Worten anderen und sich selbst wehtut. Und das Letzte, das ist ja ein allerwelts Lieblingsthema, das ist das dumme Gerede. Ja? Wenn man über Dinge spricht, die sinnlos sind, nutzlos sind, wenn der Wortschwall sich selbst gefällt und selbst genügt, dann ist das eine Art und Weise, die Menschen Schaden zufügt, weil diese Sprache Menschen auf einem sehr niedrigen Niveau einfach fixieren und ihm nicht die Möglichkeit geben, geistig irgendwie in andere Dimensionen einzugehen. So. Und das sind die Punkte, jetzt bildhaft gesprochen oder anschaulich gesprochen, wo bei einer Prüfung man sich sagen muss, stopp, nee. Also wenn das jetzt eine Art von Sprache ist, die ich gerade vorhabe oder gerade tue, dann gilt sofort Nein. Und der Rest der Achtsamkeitsübung ist wie bei dem Modell vorher auch. Erst gucken, was habe ich vor, dann gucken, was läuft gerade, über was rede ich im Moment, was quatsche ich denn da jetzt in der Gegend rum? Oder im Nachhinein, wie war eigentlich das Telefonat da jetzt? 1,5 Stunden, was ist denn da eigentlich gesagt worden? Ja, so in der Art. Letzter Punkt, schwierigster Punkt, Geist haben wir noch. Was immer, Rahulo, du für einen Gedanken hegen willst, eben diesen Gedanken sollst du dir betrachten, wenn dieser Gedanke, den ich hege, mich selber beschwerte, andere beschwerte, Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist insofern ein wichtiger Punkt, weil weitgehend die Sprengkraft von Gedanken unterschätzt wird. Die meisten Menschen machen sich keine klaren Vorstellungen, welche Folgen das Denken überhaupt hat. Denken wir an den Dhammapada-Vers, nicht? Vom Geiste gehen die Dinge aus. Dieser Vers ist viel, viel tiefgründiger, als man glaubt. Vom Geiste gehen die Dinge aus. Warum? Was man denkt, spricht man. Was man spricht, erlebt man. Nein, was man spricht, setzt man in physisches Handeln, körperliches Handeln um. Und all das sind die Ursachen für das, was man erlebt. Das heißt, Gedanken sind der Ursprung des Wirkens in die Welt hinein, in die Gestaltung von Welt. Aber Gedanken sind ja auch die Prozesse, wo wir uns klar machen, was uns wichtig erscheint, wo wir sozusagen Werte festlegen, Normen festlegen und damit unsere Neigungen, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte festlegen. Das heißt, es sind genauso die Gedanken, die uns selbst, unsere eigene Person, unsere eigene Psyche gestalten. Wenn wir das wüssten, ja, würden wir besser aufpassen, von selbst besser aufpassen, was wir denken. Aber dummerweise haben wir da eine kleine Schwierigkeit. Wir sind nicht geübt, ja, das mitzukriegen, was in uns passiert. Das hängt einmal damit zusammen, dass es nichts Flüchtigeres gibt als Gedanken. Der Buddha sagt, mir selbst fällt kein Gleichnis ein, das verdeutlicht, wie schnell Gedanken kommen und gehen. Und wir sind da nicht geübt, weil unser Geist unser ganzes Leben außenorientiert ist, wissen wir alles, was da draußen passiert, aber wir wissen nicht, was in uns passiert. Das heißt, die Achtsamkeit da, wo sie am nötigsten wäre, ist sie am wenigsten ausgebildet. Und da ist die Frage, oder ist eine Frage, die mal zwischen uns beiden mal aufgetaucht ist. Mein hat mir die Frage gestellt, ja, wie kann man denn merken, was ich denken will? Wenn ich denke, merke ich da erst sozusagen den Gedanken. Wie kann ich denn das merken überhaupt? Also das ist Königsklasse jetzt, das ist olympische Klasse, wenn man merkt, welcher Gedanke in einem aufsteigen will. Ich sage nur so viel, wer darin geübt ist, sage ich mal so, der merkt schon rechtzeitig oder kann es merken, Achtung, jetzt will dieser Gedanke aufsteigen, auch physisch schon, ja, aber nicht mehr dazu. Was das für uns bedeutet, ist was anderes. Die Gedanken, die sozusagen spontan aufsteigen, da haben wir ja Tausende am Tag, nicht, die einfach so hochblitzen und da sind, das ist gar nicht so sehr das, was da gemeint ist. Das ist ja mehr eine geistige Wahrnehmung. Ach, was ist denn das für eine? Ja, das ist nicht so sehr gedacht, das ist eine Wahrnehmung. Was ist denn das für eine? Aber wo es ums Denken geht, ist das, springen wir auf diesen Gedanken auf, ja, machen wir da eine Story draus, nicht, von dem einen da, der da. Erinnern wir uns, was der vor 2 Jahren uns gesagt hat, was der für 5 Jahren getan hat und was der von anderen schon alles erlebt hat und so weiter. Dann ist das, was hier gemeint ist, dass wir sozusagen daraus ein Konzept machen, eine Mühle anstoßen, die dann zu ihrem eigenen Lauf nimmt, wo sozusagen die Assoziationsmaschinerie in Gang gekommen ist mit all den Nachteilen, die es da gibt. Und da, glaube ich, ist der Punkt, der für uns Laien sozusagen der Prüfungsauftrag ist. Bist du jetzt in einem, ja, in einer Fortsetzungsserie oder bist du nur mal bei einem Gedanken gewesen und hast ihn gleich beiseite getan? Und ich brauche nicht groß zu erwähnen, dass da dieselben Kriterien gelten wie vorhin. Auch wenn du merkst, ja, das taucht nichts, dann denke den, walze den Gedanken nicht richtig aus. Wenn du mittendrin bist, glaube nicht, du müsstest jeden Gedanken bis zu Ende denken. Man kann auch sagen, Schluss, vorbei. Und wenn du raus bist, da komme ich gleich nochmal drauf, wenn du raus bist, dann musst du nochmal ein Stück weit anders mit den Dingen umgehen. Ich will eine kurze Frage noch einflechten. Die Frage, kann man denn mit Gedanken selbst, kann man denn da überhaupt schaden? Das ist das Kriterium ja, ob man der geistigen Tätigkeit nachgehen soll oder nicht, ob man Schaden hervorruft. Und ich sage, ja, das eine ist vor allen Dingen erstmal indirekt, das hatte ich schon erwähnt, weil aus Denken, Reden und Handeln hervorgeht und dann der ganze Rattenschwanz. Aber auch Denken hat eine sehr indirekte, subtile, indirekte Einflussmöglichkeit auf andere. Also wenn ich jetzt denke, du Idiot, drückt das mein Gesicht aus. Ja? Oder wenn ich voller Zorngedanken habe, drückt es meine Körpersprache aus. Und Körpersprache ist ja auch unmittelbar Einfluss auf andere. Das heißt, meine Gedankenwelt, selbst wenn ich glaube, die habe ich ja nur für mich, drückt sich atmosphärisch aus. Und wenn ich ein Meta-Typ bin, mit Meta-Gedanken von morgens um 7 bis abends um 10, dann drückt sich das unmittelbar wirksam auf meine Umgebung aus. Und wenn ich ein Miesepeter bin, ein Menschenhasser, drückt sich das auch aus, ohne dass ich ein Wort sage und ohne dass ich irgendetwas physisch tue. Und last not least, es sei nur am Rande bemerkt, was wir heute nicht mehr so präsent haben, dass Gedanken ja eine unmittelbare magische Wirkung haben. Nicht? Wir kennen das aus den Märchen noch, wo ein Fluch der bösen Hexe oder so unmittelbar Ärger und Unheil erzeugt. Ja? Oder wenn es heißt, dass die alten Seher durch einen Zorngedanken ganze Wälder, ganze Städte sozusagen zunichte gemacht haben. Nur auch das mal als Reminiszenz, dass Gedanken, wenn man denn sie beherrscht, ja, sehr viel mehr unmittelbare Wirkung erzeugen, als wir das heute noch kennen. Ich komme langsam zum Ende, weil es am Schluss dieser Betrachtung eine kleine Abweichung gibt zu den vorherigen Beispielen. Da heißt es nämlich, wenn du, Rahulo, bei der Betrachtung merkst, dieser Gedanke, den ich da gehegt habe, der beschwert mich selber, andere beide, so hast du denn vor diesem Gedanken Grauen, Entsetzen, Abscheu zu fassen und hast du Grauen, Entsetzen, Abscheu gefasst, dich künftig hin zu hüten. Das ist in der Übersetzung ein bisschen dick aufgetragen, aber im Kern richtig, weil der Buddha genau das zum Ausdruck bringen will, wenn du bei der Rückschau auf deinen Gedankenkomplex eines Tages, eines Lebens oder so merkst, das war nichts, dann soll das wirklich in dir negative Gefühle erzeugen. Nicht nur, dass du dir sagst, na ja, war nicht so gut, sondern negative Gefühle. Einmal, dass du dich selbst beunruhigst dadurch, dass du in diesem Status noch warst oder bist. Dann, dass du auch ein Stück weit dich einfach schämst. Ja, das habe ich heute, diesen Gedanken habe ich heute gefasst. Ja, diese Idee habe ich länger verfolgt. Das ist nur wirklich unter meinem Niveau. Ja, das kann ich doch besser. Das passt doch gar nicht zu mir. Man soll regelrecht sogar Abscheu haben. Wie konnte ich das? Das doch nicht wahr sein, so ungefähr. Ja? Aber auch hier das Entscheidende, nicht jetzt so sich selbst zerknirschen, in Selbstzerknirschen verfallen, sondern sagen, okay, künftig nicht mehr. Was hier fehlt in der Anleitung, man soll diese oder braucht diese Gedanken nicht zu beichten, ja, nicht anderen mitzuteilen. Ich habe erst mal überlegt, warum? Das ist ganz einfach ein Mengenproblem. Ja. Wenn man überlegt, wie viel tausend Gedanken einem so durch den Kopf schießen, was den ganzen Tag passiert, und du wolltest über alles, was da nicht richtig in Ordnung war, mit jemandem reden, bräuchtest du nichts mehr anderes zu tun. Ja. Klammer schließt nicht aus, dass man in besonderen Fällen schon mal sich mit jemand unterhält. Stell dir doch mal vor. Ja. Aber nicht jetzt sozusagen als Verpflichtung, dass man das sozusagen einem Ordensangehörigen mitteilt. Das war die Rede. In einer Minute nochmal zusammenfassen, was war jetzt der Kern davon? Ja. Also, das ist eine Lehrrede, die ein anspruchsvolles Übungsprogramm hat. Ja. Dieses Übungsprogramm heißt lückenlose Selbstkontrolle des eigenen Tuns. Lückenlos heißt, körperliche Aktionen, sprachliche Aktionen, geistige Aktionen. Lückenlos heißt, was du vorhast, was du gerade machst, was du getan hast. So. Und das steht im Rahmen einer Übung, die der Buddha uns als Lebensaufgabe gegeben hat, nämlich ungute Eigenschaften abservieren, gute Eigenschaften erlernen, konservieren, fördern. Und dazu haben wir die nötigen psychischen Voraussetzungen, die geistigen Voraussetzungen. Wir wissen langsam, was richtig und falsch ist. Wir haben die Erinnerungsfähigkeit, das wieder in unseren Geist zu holen. Wir müssen vielleicht noch mehr üben, Wachheit, Klarheit, was passiert denn auch im Moment? Ich muss mitkriegen, was ich gerade tut. Und der letzte Punkt ist die Eigenschaft von Tatkraft, von Energie, das umzusetzen und zu tun, was man sich vorgenommen hat. So. Das hat der Bub mit 7 Jahren gehört, ist Heilige geworden. Wir haben das, weiß ich, in unserem Leben sicher schon mal gehört, sind noch nicht Heilige geworden, aber was nicht ist, kann noch werden. Vielen Dank.